ARD.
Herzlich willkommen zum Diskurs mit Stefan Nölke. Heute bin ich im Gespräch mit dem Kulturhistoriker Ulrich Raulf. Ulrich Raulf war lange Jahre Direktor des Deutschen Literaturarchivs in Marbach und er ist ein sehr renommierter Autor. Er hat Bücher geschrieben über den Kreis um den Dichter Stefan George und ein ganz wunderbares Buch über das letzte Jahrhundert der Pferde. Im neuen Buch von Ulrich Raulf geht es um den Geschmack und seine Geschichte. Wie es euch gefällt, lautet der Titel, erschienen bei CH Beck. Ein Thema, bei dem eigentlich jeder mitreden kann, denn ein jeder glaubt, einen guten Geschmack zu haben. Doch, und das ist das Problem, was ihn ausmacht und wie und wodurch wir zu unseren Geschmacksurteilen kommen, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Gehört der Geschmack etwa zur Welt der Vorstellungen? Ist er also was Ideelles oder gehört er zur Welt der Dinge? Spielt die Masse der Leute bei der Frage, was in und out ist, eine Rolle oder folgt die Masse nur genialen Trendsettern? Das sind einige der Fragen, um die es im Buch von Ulrich Raulf geht. Und genau darüber möchte ich mit ihm in der kommenden halben Stunde sprechen. Und damit herzlich willkommen, Ulrich Raulf, hier bei MDR Kultur.
Dankeschön, Herr Nölke.
Über Geschmack lässt sich nicht streiten, lautet ein altes lateinisches Sprichwort. Was ist damit gemeint? Eigentlich das Gegenteil von dem, was es besagt. Oder zumindest zitiert man diesen Spruch zumeist dann, wenn man sich gerade heftig mit jemandem über Fragen des Geschmacks gestritten hat. Wie paradox ist das?
Ja, er sollte eigentlich als Streitbremse wirken, aber meistens greift die Bremse zu spät. Also nachdem man sich also schon kräftig gestritten hat. Der Geschmack ist schlichtweg der Streithammel auch der Philosophiegeschichte, jedenfalls im 18. Jahrhundert, als man also sehr intensiv über Geschmack nachgedacht und sich über Geschmack gestritten hat. Das lässt später deutlich nach. Also im 19. Jahrhundert spielt der Geschmack philosophisch keine große Rolle mehr. Ansonsten auf den Märkten und in der schönen und teuren Welt spielt er eine sehr große Rolle.
Wo Sie gerade die großen Philosophen erwähnen, schreiben Sie auch in Ihrem Buch, Immanuel Kant hat auch über den Geschmack philosophiert und er hat gesagt, ja, Geschmack hat auch was Verbindendes. Man kann nicht nur streiten über Geschmack, sondern Geschmack bringt auch Menschen zusammen.
Ja, Geschmack ist von seiner Natur her gesellig, sagt Kant. Wenn jemand nicht in Gesellschaft lebte, ergäbe es keinen Sinn dafür, dass er sich und sein Haus herrichtet und putzt.
Das heißt, man umgibt sich ja auch mit Menschen, die zumeist den mehr oder weniger selben Geschmack haben wie man selbst und lebt dann so in seiner Geschmacksblase dann auch.
Ja, man nimmt immer den Geschmack der anderen schon oder den Blick der anderen voraus. Also wenn man sich umsieht in seiner Wohnung, dann antizipiert man immer schon den Besuch, der gleich diese Wohnung also mustern wird und sich dann ein Urteil bilden wird über den Bewohner.
Die Wohnung als Ort der Selbstdarstellung, der geschmacklichen Selbstdarstellung, des eigenen Stilempfindens, was man mit der Wohnung zur Schau stellt.
Ja, das ist richtig. Also Geschmack hat diesen Schaueffekt, diese Disposition, also vorgeführt zu werden. Aber das Wohnen hat auch seine intime, nach innen gerichtete Seite. Also man führt seinen Geschmack nicht nur den anderen vor, sondern spiegelt ihn auch für sich selbst zurück. Also Wohnen ist eine ganz merkwürdige, ganz intime und sphärische und letzten Endes rätselhafte Aktivität. Man weiß gar nicht, also ist es eigentlich ein Tun oder ist es ein Lassen? Also wie aktiv ist das Wohngeschäft eigentlich? Aber Geschmack spielt dabei also fast die wichtigste Rolle.
Ja, gerade beim Wohnen ist es ja auch so, dass jeder Wert legt auf sein individuelles Stilempfinden und trotzdem hat dann jeder irgendwie dann doch IKEA-Möbel zu Hause stehen. Also das ist auch immer so ein Zwiespalt zwischen Individualität und dann eben auch der industriellen Massenproduktion, die dort eben auch zum Tragen kommt.
Ja, sicher, aber ich meine, auch eine mit IKEA-Möbeln eingerichtete Wohnung kann gut aussehen und kann dem Individuum, das diese Wohnung bewohnt, gefallen. Und darum geht es ja. Also die Wohnung ist auch ein Spiegel meiner selbst, meines Gefallens. ist nicht nur eben ein Demonstrandum für die eventuellen Besucher oder die Erbtante, sondern ist auch ein stummes, dingliches Selbstgespräch und eine Vergewisserung, die man selber darin findet, und ein Gespräch mit dem eigenen Schönheitsempfinden. Also das Schönheitsempfinden ist auch für jeden Menschen etwas enorm Wichtiges.
Gibt es denn einen sechsten Sinn für Ästhetik, für Schönheit? Wenn Sie sagen Schönheitsempfinden, ist das, was genuin uns Menschen objektiv sozusagen auszeichnet?
Das 18. Jahrhundert hat das so gesehen. Also da wurde Schönheitsempfinden äquivalent mit Geschmack gebraucht oder innerer Sinn, Schönheitssinn und so weiter. Das sind lauter Vokabeln, die untereinander ausgetauscht werden und eben diese merkwürdige Kompetenz, also für das Schöne zum Ausdruck bringen und diesen Wunsch, irgendwie sich mit schönen Dingen zu verbinden.
Ja, woher kommt der gute Geschmack her? Darüber wurde auch sehr viel philosophiert, wo Sie jetzt gerade auch wieder die Philosophen des 18. Jahrhunderts zitieren. Herder zum Beispiel, der sich auch gefragt hat, woher kommt der Geschmack? Wird er von genialen Tastemakern, also Trendsettern, erfunden und gesetzt? Da gibt es Leute, die Sie auch zitieren, gerade für das 18. Jahrhundert, Joachim Winckelmann zum Beispiel, der den Klassizismus mitbegründet hat. Eine große Geschmacksrevolution, wenn man so will. Die Wende vom Rokoko, vom Barock zum Klassizismus. Gibt es solche genialen Trendsetter, ja, Einzelgänger, die den Geschmack setzen und für andere zum Vorbild machen?
Ja, natürlich. Und die gibt es auf allen Feldern. Also Winckelmann hat zum Beispiel auch den literarischen Geschmack seiner Zeit mitgeprägt. Weil es gibt wenige so fantastische Autoren wie ihn. Also der Geschmack hat viele tolle Autoren im 18. Jahrhundert gehabt. Denken Sie an, Sie nannten Herder, denken Sie an Lessing, Goethe ist auch nicht ganz schlecht. Aber kaum einer war so fantastisch im Gebrauch und in der Schöpfung seiner Metaphern, gerade wie Winckelmann. Aber nein, wenn Sie Tastemaker sagen, die gibt es natürlich auf allen Feldern und die hat es zu jeder Zeit gegeben. Ich habe als Beispiel Madame Pompadour oder Thomas Jefferson als Architekt.
Vivian Westwood zum Beispiel, wenn wir mal ins 20. Jahrhundert gehen, in die 70er Jahre, die Erfinderin der Punkmode.
Oder Steve Jobs mit dem iPhone, der, also was weiß ich, unsere heutigen Handspeichler geprägt hat, also, und unser Schönheitsempfinden, also für diese Geräte, die unseren Alltag geflutet haben.
Was zeichnet diese Menschen aus? Haben die etwas Besonderes, dass sie fühlen können, was gerade an Trend in der Luft liegt?
Sie haben sicher ein hohes Maß an ästhetischer Sensibilität, aber auch an ästhetischer Intelligenz, weil das ist eigentlich Geschmack. Und sie haben Mut. Das ist ganz unabdingbar. Also Mut gehört dazu, dass man was riskiert, also wie die Westwood das in einer unerhörten Weise getan hat. Und Steve Jobs auch, also auch wenn er mit seinem Chefdesigner ein bisschen in der Schuld von Dieter Rams steht. Aber trotzdem braucht es Mut, also um mit der Konvention zu brechen und so eine neue zu setzen.
Solche Leute sind dann auch erstmal, wenn sie keinen Erfolg haben zunächst, einsam, bis sie zum Erfolg kommen.
Ne? Absolut. Und manche leisten einen großen Beitrag, also zur Geschmacksgeschichte, aber gehen nicht gänzlich unter, aber werden von der Geschichte übersehen. Also ich habe dieses Beispiel, also des Malers und Zeichners Clérisseau und so gibt es viele. Also was weiß ich, auch viele geniale Autodesigner, an die sich keiner mehr erinnert. Alle erinnern sich noch an Bugatti und erinnern sich an zwei, drei andere. Aber so viele sind vergessen, die also wunderbare Formen hingestellt haben und deren Werke heute also in den Museen für angewandte Kunst stehen.
Und es braucht natürlich zum einen diese Tastemaker, diese genialen Leute, die etwas Neues kreieren. Aber es braucht dann auch Multiplikatoren natürlich. Ich denke zum Beispiel an die Chefin von Vogue.
Anna Wintour.
Anna Wintour, genau. die so jemand wäre, die die Dinge publik macht und die Dinge ins Rollen bringt, auch
hilft. Ja, ja, natürlich. Also braucht es die. Also es braucht die, heute würde man sagen, also die genialen Werbemacher auch. Ne? Es braucht nicht nur die Geschmacksbildner, sondern es braucht auch die Leute, die es vorführen, die es tragen, die es zeigen. Ja, sie brauchen eben nicht nur einen tollen Rock, sondern sie brauchen auch Kate Moss, die ihn anzieht.
Klar. Und es braucht die Orte, auch diese kreativen Hotspots, London, aber auch Paris natürlich.
Ja, ja, natürlich.
New York.
London war schon als Swinging London in den 60ern, 70ern irgendwie ein Hotspot der Mode. Und daran hat Vivienne Westwood nahtlos anknüpfen können. Also, und sie hat ja nicht nur Punk mitgemacht und mitkreiert, sondern sie war auch beim Hip-Hop noch dabei und bei dem ganzen Kostümzauber, den sie dann aus der Modegeschichte entwickelt hat. Also sie hat ja sich unglaublich aus der Geschichte der Mode des Ancien Regime bedient. Sie ist die große legitime Erbin der Pompadour.
Ja, wo Sie jetzt gerade das ansprechen, die Frage der Nachahmung, davon schreiben Sie ja auch in Ihrem Buch, dass etwas Neues entsteht, weil man eben Dinge erstmal nachmachen will. So war das dann auch im 18. Jahrhundert, als man den Klassizismus sozusagen erfunden hat. Da wollte man sich orientieren an den alten Griechen, an den Römern, und heraus kam dann doch etwas ganz Neues.
Ja, ja, und das ist ein Punkt, den Sie da ansprechen, der mir ganz wichtig ist. Also im Geschmack gibt es diese beiden Pole. Es gibt diesen Pol, der heißt Distinktion, alles anders machen, neu machen, kreativ sein. Und es gibt diesen anderen Pol, also der heißt Nachmachen, Imitation, Mimesis. Ja, es ist beides. Also beides macht erst den wirklichen Motor aus im Geschmack. Diese beiden Pole. Und häufig entsteht das Neue dadurch, dass man das Alte ein bisschen falsch nachmacht oder sich bei der Imitation, beim Abkupfern vertut.
Ich habe mich gefragt, als ich Ihr Buch gelesen habe, ob es nicht tatsächlich auch Dinge gibt oder Stilrevolutionen, die mehr oder weniger aus dem Nichts gekommen sind, wie die Gotik zum Beispiel. Also ja, da gab es ja eigentlich kein Vorbild für. Natürlich gab es auch so, wenn man sich jetzt die Kirchen in Burgund zum Beispiel angeschaut hat, das geht schon so ein bisschen dann rein in die Spitzbögen. Aber Mitte des 12. Jahrhunderts drauf zu kommen, jetzt bauen wir mal eine gotische Kathedrale, das war doch revolutionär und dafür gab es kein Vorbild.
Ja, richtig. Ja, das ist wesentlich revolutionärer gewesen, als den Klassizismus zu erfinden. Denn der steckt ja im Grunde genommen als Nachahmung der Alten, der Antike, der Griechen und der Römer, steckt der ja schon in der europäischen Kunstgeschichte seit 3 Jahrhunderten oder 4 Jahrhunderten fast, also seit der Frührenaissance. Wogegen die Gotik in der Tat einen radikalen Neubeginn setzt.
Und dann ist es ja oft so, dass durch technische Innovationen dann auch was radikal Neues, ein ganz neues Design möglich wird, zum Beispiel mit der Erfindung des Beton, dass man anfing jetzt
ja,
auch
des
mit
Gusseisen,
ja, Gusseisen.
Des gewalzten Glases und so, der ganze Crystal Palace, in dem die Weltausstellung, fast hätte ich gesagt die Weltrevolution, die Weltausstellung von 1851 stattfindet, ist das Werk eines Gärtners, der sich also gerade mit diesen Techniken und mit dem entsprechenden Material auskennt und daraus diese Feerie, diesen Schneewittchenpalast baut, in dem die Weltausstellung stattfindet. Das ist das Gehäuse ist das vielleicht das größte aller Exponate auf dieser Weltausstellung gewesen und hat Schule gemacht bis zum heutigen Tage.
Diese Glas- und Stahlkonstruktion, ja. Ja, diese Radikalität, dieses Revolutionäre auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben dann auch entsteht was Neues durch Nachahmung und dieses widersprüchliche Verhältnis zwischen Wandel, ja, und Dauerhaftigkeit auch. Das haben wir ja auch bei uns selber. Wir hängen ja an geschmacklichen Prägungen unserer Jugend, unserer Kindheit. Ja, was wir für Musik gehört haben damals in der Jugend, das bleibt bis ins hohe Alter zumeist. Also Geschmack ist dann auch im Individuellen was Dauerhaftes eigentlich.
Ja, das finde ich sehr schön, dass Sie das ansprechen. weil mir das auch irgendwann klar wurde und mir auch wichtig ist, dieses Trägheitsmoment im Geschmack. Geschmack baut sich langsam auf. Also so, Sie können das verfolgen bei Kindern, wie sich das langsam entwickelt und dann verstetigt. Und später möchte man, dass es immer so schmeckt, wie es damals beim ersten Mal geschmeckt hat oder bei einem der ersten Male. Geschmack hat tatsächlich dieses Moment auch des Beharrenden, des Wiederkehrenden, des Stabilen in uns. Da ist nicht nur der ständige Wandel, da ist nicht nur die ständige Abwechslung, sondern da ist auch dieses versöhnliche Moment der Rückkehr zu den Dingen, die man in frühen Jahren zu lieben lernte.
Durch Lehrer vielleicht auch? Also lässt sich Geschmack bilden? Und können andere einem helfen, einen guten Geschmack zu entwickeln? Das war ja auch immer eine Frage und von vielen Pädagogen ja auch angestrebt, dass man sagt, okay, wir möchten gerne möglichst viele Leute in die Lage versetzen, zum Beispiel gutes Essen zu genießen. Escoffier, ja. Zum Beispiel Auguste Escoffier, war so jemand, der sich das auch auf seine Fahnen geschrieben hat. Wenn wir das Beispiel Essen jetzt mal nehmen. Aber auch in England war das immer ein starkes Thema, wie Sie ja auch schreiben in Ihrem Buch. Also lässt sich Geschmack bilden und fördern?
Ja, Geschmack lässt sich sicher bilden, aber er will sich freiwillig bilden. Also Geschmack sträubt sich gegen Lernzumutungen. Da ist er ein anarchisches Kind. Aber er folgt gerne dem, wovon er sich begeistern lässt. Und ahmt gern das Vorbild nach, das ihm selbst gut gefallen hat. Das Gefallen spielt einfach die große Rolle. Dieser schwache ästhetische Reiz, dieser Grundreiz des Gefallens, den muss man ernst nehmen und dem muss man nachgehen. Und das, was uns mal gefallen hat, gerade in frühen Jahren gut gefallen hat, das kann auch etwas nicht Lehrhaftes sein, sondern etwas, was uns durch sein Bild gewinnt. Unsere Zuneigung, unsere Begeisterung gewinnt. Also ich denke gerade zum Beispiel an einen meiner Lehrer, der mich nicht durch seine Lehre gewonnen hat und fasziniert hat, sondern durch das Bild, das er gab, durch sein Auftreten. Und ich glaube, das spielt also gerade heute, wo Sie also so bei vielen Leuten eine Resistenz verspüren, vielen jungen Leuten, Kindern eine Resistenz, Resilienz würde man heute sagen, verspüren gegen Lernzumutungen, ist das Beispiel, durch das einer häufig unbewusst lehrt, umso wichtiger geworden.
Ja, wir waren stehen geblieben bei der Frage, lässt sich Geschmack bilden? Und die Frage, wie sich Geschmack bildet bei den jüngeren Generationen, inwieweit da die Computertechnologie oder die künstliche Intelligenz eine Rolle spielt, das wird sicherlich zunehmen noch in den kommenden Jahren. Ich sage mal, der Angriff der Algorithmen auf das Schönheits- und Geschmacksempfinden. Und die Frage stellt sich ja, wie wird das weitergehen? Wird der Geschmack immer uniformer werden? Das wäre die Befürchtung.
Gut, wir neigen ja alle kulturkritisch, wie wir nun mal geprägt sind, neigen wir dazu, das zu befürchten und in Kategorien von Verfall, also in diesem Falle Geschmacksverfall, zu denken. Das tue ich nicht. Ich sehe nur, dass der Geschmack, also jetzt auch in den aktuellen Medien, in den neuen Medien, und auf den neuen Kanälen tatsächlich also ein Hauptangriffspunkt ist. Also es wird eben nicht nur, was weiß ich, politische Meinung gebildet und auf TikTok verkauft, sondern es wird eben auch sehr, sehr viel ästhetisches Empfinden angeboten und zu formen versucht. Also Stichwort Influencer. Die greifen ja alle nicht, was weiß ich, ihre politische Vernunft an, sondern ihre ästhetische Vernunft ihr ästhetisches Bedürfnis.
Schönheitsideale zum Beispiel.
Ja. Also da hat eher der Zugriff auf das, was wir Geschmack nennen oder Schönheitsempfinden oder so, sich noch verstärkt. Wie weit der auch tatsächlich dann immer prägend werden kann und werden wird, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Also der Geschmack ist ja auch ein Fluchttier. Also der lässt sich nicht so ohne weiteres immer in die Hürde treiben, in die man ihn gerne treiben möchte. Also der bricht aus. Geschmack hat immer dieses Maß an Unberechenbarkeit. Und ist, glaube ich, auch mit Algorithmen nicht ganz leicht auszurechnen und mit künstlicher Intelligenz nicht ganz leicht zu stellen. Also ich denke immer zum Geschmack, zum Schönheitsempfinden der Leute gehört eben auch dieses Moment von Unberechenbarkeit, von Ausbruchs- und Fluchtfantasie.
Was tut denn Not oder was empfehlen Sie, um den guten Geschmack auch zu retten und zu fördern?
Den guten Geschmack will ich überhaupt nicht retten. Also ich halte gar nichts vom guten Geschmack, ich selber. Guter Geschmack hat immer was Zwanghaftes. Also der ist nicht nur normativ, der ist autoritär. Also wenn mir jemand mit gutem Geschmack kommt, dann reagiere ich gereizt. Also mich interessiert der schlechte Geschmack viel mehr. Also ich gehe manchmal also hinter Leuten, also in Jogginghosen und knallbunten T-Shirts oder so und denke, also über diese Leute würde ich gerne mal mehr wissen, über diese Leute würde ich gerne einen Roman schreiben. Karl Lagerfeld hätte gesagt, also die haben sich aufgegeben. Wer in solchen Hosen rumläuft, der hat sich aufgegeben. Ich würde sagen, Karl, du bist tot. Also das verpflichtet mich zu gar nichts mehr. Mich interessieren diese Leute und mich interessiert der schlechte Geschmack. Der ist also viel kreativer und fruchtbarer. Schauen sich die Engländer an, die haben das begriffen. Die waren immer stolz auf ihren schlechten Geschmack und dessen Fruchtbarkeit.
Und der schlechte Geschmack wurde ja öfters auch mal dann zum Mainstream oder zu einer ganz eigenen Richtung, wie der Punk zum Beispiel.
Ja, natürlich. Also Punk ist eine gesellschaftlich akzeptierte Ästhetik geworden. Eine große, bis heute formative Kraft in der englischen Ästhetik.
Worauf kommt es an beim Geschmacksempfinden? Was versetzt uns in die Lage, über Dinge des Geschmacks zu befinden und auch seinen eigenen individuellen Geschmack weiterzuentwickeln und ihn womöglich gegen Zumutungen von Seiten der Werbung oder von Seiten der Influencer in den sozialen Netzwerken zu verteidigen? In dem Zusammenhang zitieren Sie, Ulrich Raulf, am Ende Ihres Buches den Philosophen und Literaturwissenschaftler Roland Barthes. Roland Barthes, einer der einflussreichsten französischen Denker in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der in einer seiner Vorlesungen über den Sinn für die Nuance spricht, also den Sinn für den feinen Unterschied.
Ja, ich finde auch, das ist es, worauf es ankommt, ist das Unterscheidungsvermögen zu trainieren. Und man trainiert es am besten also in den feinen Unterschieden, in den Nuancen. Und das ist auch sicher eine der Stärken dessen, was man also mit allen Vorbehalten immer noch als europäischen Geschmack auch beschreiben kann. Der ist nicht nur eine große synthetische Kraft gewesen, der hat nicht nur einen großen Magen und hat vieles irgendwie geraubt und verdaut, sondern er ist natürlich auch eine Schule des, Roland Barthes würde sagen, des Zartsinns gewesen, also des feinen Beobachtungsvermögens, der feinen Detektion von Unterschieden, von Nuancen.
Suche nach der Nuance, Suche nach dem, was den Unterschied macht, das ist der Rat und das Plädoyer von Ulrich Raulf, auch im Hinblick auf die Herausforderungen der Gegenwart. Wie es euch gefällt, eine Geschichte des Geschmacks, lautet der Titel seines Buches, erschienen bei C.H. Beck. Allerbesten Dank, Ulrich Raulf, für das Gespräch.
Gerne, Herr Nölke.
Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name ist Stefan Nölke. Alles Gute und bleiben Sie wählerisch.
Wenn Sie morgen aus dem Haus gehen, passen Sie auf, wo Sie hintreten. Es könnte nämlich sein, dass auf diesem Pflasterstein schon ein Kaiser stand.
Im Jahr 973 jedenfalls besucht Otto I. die Osterpfalz in Quedlinburg ein letztes Mal.
Und möglicherweise gab Friedrich Fröbel genau an dieser Stelle seinem Konzept den Namen.
Und dort muss er gestanden haben und hat auf die Gärtchen geschaut hier in Blankenburg und hat dann ausgerufen, Kindergarten soll meine Anstalt heißen.
Weltgeschichte vor der Haustür. Der MDR Kultur Podcast in der ARD Audiothek.